Ja, guten Morgen. Ich habe erstmal eine Frage. Sind alle zufrieden von euch heute Morgen? Oder gibt es vielleicht so ein paar Dinge, wo sich noch was gerne täte? Könnt ihr jetzt einfach, kann jeder so für sich selber beantworten. Manche nicken, manche gucken nachdenklich, manche wissen genau, wo es drückt. Und eigentlich haben wir alle allen Grund, zufrieden zu sein. Warum nämlich? Die Antwort steht zum Beispiel im Psalm 116, Vers 7. Luther schreibt da, also die lutherische Übersetzung schreibt da, sei nun wieder zufrieden, meine Seele, denn der Herr tut dir Gutes. Und das ist eine wahrheitsgemäße Behauptung und es tut einfach immer wieder mal gut, sich solche Dinge in Erinnerung zu rufen, gerade wenn man vielleicht nicht ganz zufrieden ist. Aus welchen Gründen auch immer, kann man sich ja mal so eine Aussage von Gott vor Augen stellen und sich vielleicht daran erinnern, wo das im eigenen Leben schon mal Wirklichkeit geworden ist. Wo vielleicht in der letzten Woche uns Gott, unserer Seele, Gutes getan hat. Vielleicht fällt euch da was ein. Mal allgemein nachgefragt, wann sind wir denn zufrieden? Was brauchen wir für unsere Zufriedenheit? Ein bisschen lauter. Ein Dach überm Kopf. Okay. Ja. Zum Beispiel. Genau. Ich kriege eine Anweisung von der Technik. Besser so? Weiter runter? Okay, genau. Also, was man noch braucht, ist, dass man mühelos zuhören kann und die Übertragung stimmt. Sonst wird's anstrengend. Okay. Also, ein Dach über dem Kopf brauchen wir. Was brauchen wir noch? Sicherheit, genau. Was für eine Sicherheit? Ein Dach über dem Kopf ist ja auch eine Sicherheit vor Regen zum Beispiel und Wind und Kälte unter Umständen. Magst du es ein bisschen konkreter fassen noch? Aha, okay, also ein Dach über dem Kopf ist ja jetzt eher was, ich werde nicht nass, das könnte jetzt mal eher den Körper betreffen. Jetzt hören wir, es gibt auch Bedürfnisse für die Seele. Fallen euch noch mehr Bedürfnisse ein für den Körper oder für die Seele? Ja, genau. Was zum Essen? Heute Morgen, wir sind aufgewacht, der Magen knurrt. Essen, trinken, was haben wir noch? Bekleidung. Schlafen, genau. Manche haben zu wenig davon, andere zu viel. Schlafen, was haben wir noch? Bitte? Mit dem Herrn verbunden sein. Genau, für die Seele ganz essentiell. Eine Sehnsucht, die uns der Herr... Bitte? Genau, dem kann ich alles bringen, was mir fehlt. Ja, alle Bedürfnisse. Genau. Wo steht denn das, dass ich ihm alles bringen kann? Dass ich alles auf ihn legen soll, wie es so schön heißt. Und was wir nicht machen sollen. Wir sollen uns nicht sorgen. Sorgt euch nicht. Werft alle Sorge auf ihn, denn er sorgt für uns. 1. Petrus 5, genau. Ja, also wir haben körperliche Bedürfnisse. Toilette gehört noch dazu. Gesundheit. Kranksein ist nicht toll. Sauberkeit zum Beispiel. Seele haben wir auch schon genannt, Sicherheit für die Seele, Frieden mit Gott. Was fällt euch noch ein bei der Seele, Bedürfnisse? Wow, nacheinander, ich bin ein Mann, ich kann nur eine Sache gleichzeitig. Gemeinschaft, genau, Beziehungen, ja, gesunde Beziehungen. Was war der andere?
Liebe und Geborgenheit.
Ah, sehr gut, sehr gut. Liebe, genau. Liebe, Geborgenheit, Anerkennung. Einen Rückzugsort. Genau. Okay, Männer brauchen einen Rückzugsort manchmal. Sehr gut. Ja, Frauen auch. Genau. Anerkennung braucht die Seele auch. Und Ordnung habe ich mal einem seelischen Bedürfnis zugeordnet. Tatsächlich spielt sich das natürlich dann körperlich ab, aber es ist, glaube ich, etwas, was Gott, der ein Gott der Ordnung ist, auch als seelisches Bedürfnis in unsere Seele gelegt hat. Und dann gibt es noch die Sexualität, sehr spannend, die steht nach meiner Einschätzung dazwischen, beziehungsweise da gibt es ein Handshake zwischen Körper und Seele. Wenn das funktionieren soll, geht das eine ohne das andere nicht gut. Ja, jetzt haben wir jede Menge Bedürfnisse, die können unterschiedlich gewichtet sein, die können unterschiedliche Motive haben, es können noch viel mehr Bedürfnisse dazukommen. Das heißt, wir haben eine Nachfrage, oder? Also wir möchten doch, dass diese Bedürfnisse, alle unsere Bedürfnisse, sobald wir morgens aufwachen, fängt das Ding da oben an, sich zu drehen und es rattert und sofort stehen lauter Sachen auf dem Programm. Was ist denn heute alles? Was brauche ich? Was soll passieren? Was soll heute Platz haben? Und jetzt ist die Frage, wer erfüllt diese Bedürfnisse? Wie werde ich satt? Wie werde ich zufrieden? Wie kriegt die liebe Seele Ruhe, wie es so schön heißt? Ja, und immer wenn wir von Nachfrage reden, was steht dann gegenüber? Ein Angebot, genau. Es gibt nämlich Nachfrage und Angebot. Und dann kennen wir noch diesen Spruch, die Nachfrage bestimmt das Angebot. Und wir werden gleich mal drüber nachdenken, ob das in den Dingen wahr ist. Okay, was gibt's für Angebote? Wo kann ich jetzt überall hingehen mit meinen Bedürfnissen? Was gibt's mal ganz grundsätzlich? Also wir könnten jetzt 1000 Sachen nennen, aber das mal um das einzuschmelzen auf Quellen von Angeboten. Ganz grundsätzlich, in welche Töpfe kann ich greifen als Mensch und meine Bedürfnisse zufriedenstellen, versuchen und schaffen vielleicht? Was meint ihr? Bitte? Genau, das ist jetzt eine Art und Weise. Ich meinte jetzt aber eher die Quelle. An wen kann ich mich wenden? Oder an was? Wer bietet mir denn was an? Von wem kriegst du denn für deine Bedürfnisse zum Beispiel Angebote? Da kommt doch jemand auf dich zu. Du hast doch Angebote. Also ich habe Angebote. Okay, allgemeiner, übergeordnet. Aha, genau. Gott oder die Welt. Oder ich würde mal sagen, Gott oder der Widersacher, Gott oder der Teufel. Die konkurrieren nämlich in ihren Angeboten um uns und um unsere Seele in der Befriedigung unserer Bedürfnisse. Also grundsätzlich gibt es eigentlich zwei Töpfe. Und der eine schleicht immer so ein bisschen rum und hat immer so coole Sachen in der Hand und hält uns die vor die Nase. Und Jesus ist zurückhaltend. Wir schauen uns nachher dann auch noch an, was die tatsächlich in der Tasche haben, was die dabei haben. Aber zuerst mal nochmal zu diesem Thema. Wir haben Bedürfnisse, wir haben eine Nachfrage. Und die ist manchmal richtig drängend. Kennt ihr das? Wenn Bedürfnisse laut werden, wenn man es gar nicht mehr gut handeln kann, wenn man Schwierigkeiten hat, das entspannt zu sortieren, zu ordnen, Hand zu haben. Manchmal werden Bedürfnisse sehr, sehr laut, sehr aufdringlich und überlagern andere Dinge. Ja, und mit diesem Druck an Nachfrage suchen wir dann aus dem Angebot eine Erfüllung, eine Zufriedenheit. Und wenn wir jetzt gerade schon gesehen haben, wir haben vorhin so überlegt, diesen Spruch, die Nachfrage bestimmt das Angebot. Das ist ja eigentlich eine Überlegung aus dem Wirtschaftsleben. Ne? Also das, was die Leute gerne kaufen möchten, was sie haben möchten, das muss ich halt produzieren, damit ich es loswerde, damit ich es verkaufen kann. Ich habe aber den Eindruck, dass das in unserem Fall mit diesen körperlichen und seelischen Bedürfnissen gar nicht so ist. Denn Gott richtet sich eigentlich nicht nach dem, was wir gerne uns wünschen, sondern er hat eine sehr gute, vollkommene Idee davon, was wir brauchen. Also eigentlich schneidet er sein Angebot auf das zu, wovon er weiß, was uns am besten dient. Das muss aber nicht unbedingt das sein, wonach wir gerade die Gedanken, den Magen und unsere Hände ausstrecken. Also eigentlich bestimmt er das Angebot, weil er garantieren möchte, dass wir, wenn wir es ergreifen, zufrieden werden, glücklich werden, Erfüllung erfahren. Und was macht der andere? Was macht der Widersacher? Richtet der sich nach unserem Angebot, nach unserer Nachfrage? Ich rufe nochmal in Erinnerung. Freude, Frieden mit Gott, Liebe, Anerkennung, Ordnung. Habt ihr sowas schon mal vom Widersacher angeboten bekommen? Direkt? Ich nicht. Also auch der Widersacher richtet sich eigentlich in seinem Angebot gar nicht nach unseren Bedürfnissen. Er hat da eine eigene Idee. Und will uns seinen Mechanismus vorstellen und empfehlen. Interessant, oder? Also wir haben jetzt eine Nachfrage und das eine Angebot ist zwar super gut für uns, entspricht aber vielleicht nicht unserem Magen, unserem Ego, wenn wir so als Mensch jetzt erstmal unterwegs sind. Und das andere Angebot, das hat deutliche Lücken. Und jetzt ist die Frage, welches wählen wir? Ist ja immer so, wenn ich die Wahl habe, zwei Töpfe, in welchen Topf greife ich? Jetzt sind wir wiedergeborene Christen und als wiedergeborener Christ mit Gott versöhnt, haben wir eine Sehnsucht. Wir sehnen uns nach dem Angebot unseres Herrn, weil wir verstanden haben und wissen, dass es uns glücklich und zufrieden macht. Also, einfache Sache, wir greifen immer bei diesem Angebot zu. Ich bin fertig und kann mich wieder hinsetzen. Nein. Dummerweise passiert es uns gelegentlich, dass wir in den falschen Topf greifen. Oder? Also bei mir ist das so. Was ist die Ursache dafür? Warum machen wir das? Warum sind wir so eigenartig? An der Erkenntnis, am Wissen kann es ja nicht fehlen. Das ist nicht das Problem. Naja, wir haben in letzter Zeit immer wieder uns mal in Predigten auch über Anfechtung und Versuchung unterhalten, zum Beispiel, haben in der Männerarbeit an Themen der Heiligung gearbeitet. Und wenn wir uns Anfechtung und Versuchung vor Augen führen, dann sind das im Prinzip zwei Komponenten. Manche möchten die nicht ganz scharf trennen, das ist wohl auch nicht möglich, aber man kann es schon ein bisschen sortieren, die uns beim Griff in die richtige Quelle, in den richtigen Topf Schwierigkeiten machen können. Warum ist das so? Ganz einfach, wenn wir uns die Anfechtung angucken, was macht Anfechtung? Wenn wir angefochten sind, dann zweifeln wir daran, dass Gott die richtige Wahl ist, dass Gott uns die Sicherheit gibt. Wir zweifeln daran, dass Gott unsere Bedürfnisse vollends zu jeder Zeit und auch schnell genug zufriedenstellen kann, erfüllen kann. Wenn wir angefochten sind, dann haben wir Zweifel daran. Und dieser Zweifel ist natürlich eine fantastische Grundlage dafür, sich wegzuwenden von diesem vollkommenen Angebot und zu fragen, was gibt es denn sonst noch? Und da muss ich gar nicht lange gucken, das habe ich direkt sofort vor der Nase, was es sonst noch gibt. Weil da ist einer, der ist ganz schnell, immer parat. Ich muss eigentlich noch nicht mal den Gedanken dran verschwenden, dann habe ich diese Alternative schon vor der Nase. Auch Sorgen können zum Beispiel eine Rolle spielen. Sorgen sind eine gute Grundlage für Versuchung. Was ist Versuchung? Kann das jemand mit einem Satz definieren? Was passiert, wenn ich der Versuchung nachgebe? Oder was passiert bei der Versuchung? Genau, ich wende mich ab von Gott, ja. Ja, in einem Einzelfall sozusagen, ja. Versuchung ist eigentlich nichts anderes als eine Wahl. Ich wähle den Tod statt das Leben. Wie komme ich da drauf? Weil es in der Bibel steht. Wir lesen mal, schlagen mal auf Jakobus 1. Da ist dieser Mechanismus beschrieben und wir lesen dann noch in Jakobus Kapitel 4 eine Stelle, wo uns unser Herr etwas attestiert, etwas bescheinigt, was dazu gehört, zu dieser Stelle. Jakobus 1, Die Anfechtung übrigens nur an der Stelle, wir wollen das nicht alles lesen, beschrieben hier in den Versen 2 bis 12 mit dieser wunderbaren Zusage, die wollen wir uns angucken in Vers 12. Glückselig ist der Mann, der die Anfechtung erduldet, denn nachdem er bewährt ist, wird er die Krone des Lebens empfangen, die der Herr denen verheißen hat, die ihn lieben. Das ist also eine Zusage, wenn wir uns nicht durcheinander bringen lassen, wenn wir nicht diesen Zweifeln nachgeben, sondern uns in Erinnerung rufen, was Gott uns zugesagt hat. Die Wahrheiten, die Glaubensgrundlagen uns wiederholen und uns damit stärken. Vers 13, die Versuchung. Niemand sage, wenn er versucht wird, dass er von Gott versucht wird. Denn Gott kann nicht versucht werden zum Bösen und er selbst versucht niemanden. Sondern jeder wird versucht, wenn er von seiner eigenen Begierde gereizt und gelockt wird. Danach, wenn die Begierde empfangen hat, gebiert sie die Sünde. Die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Also das ist der Mechanismus. Das heißt, was sind denn Begierden? Oder ja, was ist denn eine Begierde? Was ist das? Wie würden wir das beschreiben? Das sind Dinge, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen. Da müssen wir drüber nachdenken, weil wir sonst diesen Mechanismus, den es in unserem Leben gibt, gar nicht einordnen, gar nicht verstehen können. Und das ist wichtig, damit wir damit umgehen können. Wir werden gleich in Kapitel 4 sehen noch, warum das so unglaublich wichtig ist, dass wir damit umgehen lernen. Was ist Begierde? Begierde ist einfach ein Ungleichgewicht in den Bedürfnissen. Wenn meine Bedürfnisse völlig übersteigert werden, über ein gesundes Maß rausgehen, dann wird eine Gier draus. Dann ist mein Verlangen so stark, dass es ungesund wird. Dass andere Dinge so zurückgedrängt werden, dass nur noch eine Sache im Vordergrund steht, die andere ebenfalls wichtige Dinge verdrängt. So würde ich das mal verstehen. Eine Begierde ist ein übersteigertes Bedürfnis. Jetzt gucken wir in Kapitel 4, Jakobus Kapitel 4, ab Vers 2. Ab Vers 1. Woher kommen Kriege und Streitigkeiten unter euch? Kommen sie nicht daher aus euren Begierden, die in euren Gliedern streiten? Ihr wollt etwas und bekommt es nicht. Ihr tötet und neidet und könnt nichts erreichen. Ihr streitet und führt Krieg und habt nichts, weil ihr nichts bittet. Ihr bittet und empfangt nichts, weil ihr übel bittet, um es in euren Begierden zu verschwenden. Also da sieht man die Entsprechung. Ein übersteigerter Bedarf führt, wenn er erfüllt wird, zur Verschwendung. Und Gott ist nicht geneigt, einen übersteigerten Bedarf zu bedienen, eine Begierde, weil sie ungesund ist und weil sie zu Streit führt, wie es hier steht. Die Begierden streiten in unseren Gliedern. Das ist das, was Gott uns ins Heft schreibt. So sind wir. Das ist eine Eigenschaft, die uns begegnet, mit der wir umgehen müssen. Also wir greifen in den falschen Topf, weil wir in Anfechtung stehen, weil wir in Versuchung kommen und weil wir beiden Schwächen immer wieder mal nachgeben. Angebot und Nachfrage. Du hast die Wahl. Das ist mal so die Überschrift über die Predigt. Und jetzt ist die Frage, welche Wahl treffe ich und wie kann ich auf die Wahl Einfluss nehmen? Jetzt könnte man mir entgegenhalten, mach's doch nicht so kompliziert, ist ja furchtbar, mir qualmt schon der Kopf, alles so schwierig, die Probleme habe ich schon die ganze Woche, jetzt muss ich am Sonntag auch noch drüber nachdenken. Es ist viel einfacher. Der weiseste Mann hat uns nämlich die Lösung in Prediger 12, Vers 13 mitgeteilt. Gucken wir da mal rein. Wie ist das dort beschrieben? Wer ist der weiseste Mann? Salomo. Prediger ganz am Schluss, also er berichtet uns, er schreibt uns seine Gedanken auf in diesen 12 Kapiteln. Da ist vieles drin, was lesenswert ist. Und dann sagt er, nachdem er alles abgewogen hat und hin und her gedacht und überlegt hat, in Kapitel 12, Vers 13, lasst uns die Hauptsumme aller Lehre hören. Also das ist die Zusammenfassung, das Ergebnis all seines Nachdenkens. Doppelpunkt, fürchte Gott und halte seine Gebote. Denn das gilt für alle Menschen. Jetzt bin ich froh, dass es so einfach ist. Jetzt habe ich nur ein Problem. Exakt Salomo, der diese Erkenntnis uns hier aufgeschrieben hat, hat Sexualität zum Konsum gemacht und dadurch zuerst die Ehre seines Gottes aus den Augen und dann aus dem Herzen verloren. Also irgendwie scheint es dann doch nicht so einfach zu sein und die Erkenntnis allein, die hilft uns mal wieder nicht weiter. Und das ist das, was Jakobus ja auch in den Mittelpunkt stellt. Nur das Wissen ohne die Taten führt uns im Leben nicht dorthin, dass wir ein Leben führen, was wir führen möchten, nämlich eins, mit dem wir Gott ehren können. Das ist unsere Sehnsucht. Das heißt, wir müssen uns also doch mit diesem Thema beschäftigen. Die Erkenntnis allein reicht nicht. Das ist ja auch schon bei der Errettung so gewesen. Nur wenn ich verstanden habe, dass Jesus Christus das einzige und vollkommene Rettungsangebot vorlegt, was es mir ermöglicht, in Frieden mit Gott zu kommen, die Ewigkeit in Herrlichkeit zu verbringen, meine Sünde durch Jesus Christus löschen zu lassen, dieses Wissen reicht nicht. Ich muss umkehren, Buße tun, und mich unter die mächtige Hand Gottes demütigen. Ich muss diesen Schritt wagen. Mit allen Konsequenzen. Ich muss blanko unterschreiben wollen. Wenn ich das nicht tue, tut sich nichts. Also allein die Erkenntnis, dass ich Gott fürchte und seine Gebote halte, hilft nicht, wenn ich mich nicht anstrenge und mich frage, wie muss ich denn jetzt mein Leben gestalten, damit das gelingt? Also muss ich mir ja überlegen, welche Bedürfnisse habe ich denn jetzt? Wo stehe ich denn aktuell? Das werden wir nicht heute tun. Dafür gibt es auch zu viele Themenbereiche. Und das kann man sich nämlich in körperlichen Bedürfnissen fragen, in Ehe, Familie und Beziehungen. Das kann man sich fragen am Arbeitsplatz oder in der Freizeit. Man kann sich das fragen in Bezug auf den Nächsten, in Bezug auf Sexualität und in Bezug auf Geld. Das sind alles Themenkomplexe, wo man das konkret anwenden kann. Und Idee ist, dass wir das, wenn ich immer mal wieder Predigtdienst habe, nach und nach tun wollen gemeinsam. Also wo stehe ich mit den Bedürfnissen? Welche Bedürfnisse sind in diesen Lebensbereichen nach Gottes Wort gesund? Und habe ich ein ausgewogenes, gesundes Verhältnis der Bedürfnisse untereinander? Da kann man an sich fragen, kann man beten, kann man den Herrn fragen, dass er uns rät und uns mal seinen Blick auf uns mitteilt. Wir sollen also in diesen Dingen das tun, was in Philipper 2 beschrieben ist. Das wollen wir auch mal angucken. Da ist nämlich dieses sich nach der Decke strecken an dem Punkt genau beschrieben. Und das ist deswegen eine sehr wunderbare Stelle, weil hier eigentlich in einem Satz eine Ermahnung und eine wunderbare Ermutigung drin stecken. In Philipper 2, in den Versen 12 und 13 lesen wir: Also, meine Geliebten, wie ihr immer gehorsam gewesen seid, nicht nur in meiner Gegenwart, sondern auch jetzt viel mehr in meiner Abwesenheit, schafft, dass ihr selig werdet, mit Furcht und Zittern, Denn Gott ist es, der beides in euch wirkt, das Wollen und das Vollbringen nach seinem Wohlgefallen. Furcht und Zittern steht da. Selig werden, also zufrieden werden, glücklich werden, reich werden. Indem wir Ehrfurcht aufwenden Gott gegenüber und den Ernst verstehen und nüchtern und wachsam sind, denn der Widersacher schleicht umher wie ein brüllender Löwe, und uns überlegen, welche Bedürfnisse wollen wir in unserem Leben etablieren, welche sollen Raum bekommen, müssen welche aussortiert werden, in welches Verhältnis sollen die Bedürfnisse gesetzt werden und wie gelingt es mir, dass ich meine Bedürfnisse mehr und mehr bei unserem Herrn erfüllen lasse, damit ich die richtige Quelle verwende. Jetzt wollen wir uns mal noch angucken, das ist ja auch wichtig zu wissen, wie denn die Angebote sind. Denn eines dieser Angebote ist relativ zurückhaltend, aber so sehr, sehr vielfältig. Das ist das unseres Herrn. Das drängt sich nicht auf. Und das, was sich aufdrängt, scheint so vielfältig und vielversprechend zu sein, ist aber eigentlich sehr, sehr arm. Und auch da ist es gut, wenn wir uns das immer wieder vor Augen stellen. Was hat denn eigentlich der eine und der andere in der Tasche? Womit kommt er denn in Wahrheit, nüchtern betrachtet, zu uns? Und wenn wir das Angebot des Teufels angucken, dann finden wir beim Teufel, ich nenne das mal Vorstellungsgespräch. Also wenn jemand sich vorstellt und ein Vorstellungsgespräch gibt, sich bewirbt sozusagen, dann können wir ja recht viel über seine Art und Weise, wie er auftritt, wie er argumentiert, wie er wirkt, was er verspricht, was er hält, kann man schon einiges lernen. Und das Vorstellungsgespräch vom Teufel, das findet ziemlich früh statt, das wissen wir alle, in 1. Mose, Kapitel 3, da tritt er als die Schlange auf den Plan. Und da breitet er gleich einen Teil seines Angebots aus. Drei Komponenten. Er hat insgesamt nur vier Dinge in der Tasche. Er hat nur vier Waren, mit denen er uns in Wahrheit beliefern kann. Er verspricht viel mehr, aber mehr ist es nicht. Es sind vier Dinge, mit denen er uns beliefern kann. An der Stelle vielleicht haben wir eine Vorstellung alle miteinander, was der Point of Sale ist, was damit gemeint ist. Point of Sale, das ist ein Begriff aus dem Marketing. Das ist der Punkt, wo der Kunde zu einem Warenangebot Yo sagt, nehme ich. Der Punkt, wo der Kontakt erfolgreich zustande kommt zwischen Anbietendem und Annehmendem, also zwischen Verkäufer und Käufer. Und das Marketing hat sich schon ganz lange natürlich Gedanken gemacht, wie kriegen wir denn die Leute dazu, dass die Ja sagen, auch wenn sie nicht zu Hause schon gesagt haben, ich brauche heute A, B, C, gehe dafür in den Laden, weil ich da das beste Preis-Leistungs-Verhältnis kriege und dann bin ich wieder zu Hause. Sondern man geht ja eigentlich heute shoppen. Man hat also eigentlich noch gar keine Idee, ist recht offen für alles Mögliche, kommt dann an diesen Point of Sale. Und an diesem Point of Sale soll eigentlich ein sogenannter Impulskauf stattfinden. Das heißt, situationsbedingt und persönlichkeitsbedingt soll man Schnapp machen, mache ich. Einfach so, weil es sich gerade so anfühlt. Und das ist das Prinzip, nach dem der Teufel arbeitet. Der will gar nicht, dass wir eine bewusste Entscheidung treffen. Der will nicht, dass wir abwägen, sondern der will uns irgendwo erwischen. Und erwischen tut er uns vor allen Dingen dann, wenn wir zum Beispiel müde sind oder hungrig oder wenn wir Langeweile haben. Wie komme ich da drauf? Weil es im Wort steht. Wer war müde, als der Teufel kam? Unser Herr Jesus war müde und war hungrig. Esau war sehr hungrig. Und David hat sich gelangweilt. Und es ist nur einmal gut ausgegangen. Unser Herr Jesus wurde in allem versucht wie wir, hat aber nie gesündigt. Und deswegen ist er uns auch in allem eine gute Unterstützung. Also was hat der Teufel in der Tasche? Drei Dinge finden wir hier in 1. Mose 3. Und zwar in den Versen 1, 4 und 5. Aber die Schlange war listiger als alle Tiere auf dem Feld, die Gott der Herr gemacht hatte, und sagte zu der Frau: Hat Gott wirklich gesagt, dass ihr von allen Bäumen im Garten nicht essen sollt? Also das Erste ist, hat Gott wirklich gesagt? Was ist das Erste, was er anbietet? Die erste Ware, die er uns rüberschieben kann? Zweifel. Genau. Er kann uns Zweifel an Gott anbieten. An dem, der uns liebt und der uns versorgt, der uns das Leben geschenkt hat. Zweite Ware, im Prinzip im gleichen Vers, hat Gott wirklich gesagt, dass ihr von allen Bäumen im Garten nicht essen sollt? Ja, was hat Gott denn gesagt? Es steht in Vers 16 und 17, von jedem Baum im Garten darfst du jederzeit essen. Weiter müssen wir gar nicht lesen, 16 reicht schon. Von jedem jederzeit, ja doch, aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen sollst du nicht essen, denn an dem Tag, an dem du davon isst, wirst du Erkenntnis gewinnen? Genau, nein, sondern sterben. Auch interessant, oder? Kommen wir gleich noch dazu. Also was ist das Zweite, was er hat? Hat Gott wirklich gesagt, dass ihr dürft von allen Bäumen im Garten nicht essen? Das ist die Behauptung, die der Teufel hier aufstellt. Das habe Gott gesagt. Hat er das gesagt? Nein. Was ist also das Zweite, was der Teufel in der Tasche hat, die zweite Ware, die er uns anbietet? Lüge. Also jetzt haben wir Zweifel und Lüge. Mal schauen, wie es weitergeht. In Vers 5. Sondern Gott weiß, dass an dem Tag, an dem ihr davon esst, jetzt haben wir ja gerade genau gelesen, was dann passiert, wie es Gott gesagt hat, eure Augen geöffnet werden und ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Was kommt jetzt noch an Ware zu dem dazu, was Adam und Eva schon hatten? Macht. Nee, die kommt gleich in Lukas 4, Vers 6. Hier kommt gut und böse, was hatten sie vorher schon? Gut, was kommt dazu? Böse. Ein sensationelles Angebot. Zweifel, Lüge, Böse und Tod. In Wahrheit kommt ja der Tod. Davon spricht der Teufel zwar nicht, aber das ist ja die Wahrheit. Das hat Gott ja selber gesagt. Denn an dem Tag, an dem du davon isst, wirst du gewiss sterben. Nicht Erkenntnis haben, sondern sterben. Und wir sehen hier schon in dieser Vorausschau, da schwingt auch so, da ist der Wunsch der Vater des Gedanken, der Wunsch des Teufels selber, und ihr werdet sein wie Gott. Der Teufel möchte einfach auch Mittäter gewinnen. Er wirbt immer darum, dass jemand den gleichen Fehler macht wie er, sich gegen Gott auflehnt und mit ihm die Ewigkeit in der Verdammnis verbringt. Jetzt zur Macht, Lukas 4, Vers 6. Das ist das vierte und letzte Angebot, das er hat, und auf das fallen die meisten rein. Da streckt man sich natürlich danach aus. Das tut unserem Fleisch gut. Zweifel, Lüge und den Tod will ja niemand haben. Damit wird auch übrigens keine Werbung gemacht. Das Problem ist, dass das immer bei jedem Angebot vom Teufel mit dabei ist, zwangsläufig. Es gibt kein einziges Angebot vom Teufel, was ohne Zweifel, Lüge und die Konsequenz böse Tod auskommen würde. Lukas 4, die Versuchung Jesu. Was verspricht der Teufel in Vers 6? Dann sagt der Teufel zu ihm, zu unserem Herrn Jesus: Alle diese Macht, welche Macht? Wir müssen vorher noch Vers 5 lesen. Und der Teufel führte ihn auf einen hohen Berg und zeigte ihm alle Reiche der ganzen Welt in einem Augenblick. Könnt ihr euch das vorstellen? Ihr werdet auf einen Berg geführt und seht auf einmal die ganze Fülle Geld, Macht, Pracht, Güter ohne Ende, alles, was so glänzt und glitzert. Und dann sagt der Teufel zu ihm, alle diese Macht und ihre Herrlichkeit will ich dir geben, denn sie ist mir übergeben und ich gebe sie, wem ich will. Kein Widerspruch von unserem Herrn zu dieser Aussage. Das ist so. Das ist die vierte Ware, das vierte Angebot, was der Widersacher hat, was der Teufel hat. Und das verteilt er auch tatsächlich. Gegen einen Preis. Er schenkt nichts her, er verkauft. Kleine Stückchen zu einem unfassbar teuren Preis. Um den Wert der Seele. Das kleinste Kuchenstückchen, alles hat den gleichen Preis, egal wie groß. Es kostet immer die Seele. Das ist das, was der Teufel in der Tasche hat. Das heißt, wenn uns Zweifel begegnen an Gott, dann müssen wir uns nicht fragen, ist Gottes Wort noch wahr? Sondern wir können beten, Herr, schließ meine Erkenntnislücke. Schick mir einen Bruder, eine Schwester, mit dem ich drüber reden kann, dass ich wieder sehe, wie vollkommen und stimmig dein Wort ist. Was hat Jesus im Angebot? Ich habe mir einfach eine Liste ausgedruckt, weil die ist natürlich auch nicht vollständig. Was fällt euch ein? Was hat Jesus im Angebot? Bitte? Leben. Wir hatten vorhin mal so ein paar Bedürfnisse genannt. Bedürfnisse der Seele, was war da dabei? Liebe. Genau. Was noch? Wahrheit. Vergebung. Frieden mit Gott. Freude. Erfüllung. Ich lese einfach mal ein paar Sachen ab. Ein Teilhaber der göttlichen Natur, 2. Petrus 1, Vers 4. Durch die er uns die kostbaren und größten Verheißungen geschenkt hat, damit ihr durch sie Teilhaber der göttlichen Natur werdet. Zur Fülle gebracht, Kolosser 2, Vers 10. Und ihr seid in ihm zur Fülle gebracht. Verwandelt in sein Ebenbild, Bürger des Himmels, lebendig, Epheser 2, auch uns, die wir in den Vergehungen tot waren, mit dem Christus lebendig gemacht, durch Gnade seid ihr gerettet. Wir sind Überwinder in der Welt. 1. Johannes 5, Vers 4. Denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und dies ist der Sieg, der die Welt überwunden hat, unser Glaube. Jetzt wird einer sagen, ja, und was ist mit deinem Leben, Alltag, jeden Tag so? Kleidung, Essen, Spaß, Spiel. Wo steht das? Gibt es zwei Stellen, die mir eingefallen sind? Oh, schön. Eine dritte Stelle. Sehr schön. Genau. Weißt du zufällig, wo es steht? Super, danke. Das schreibe ich mir dazu. Johannes 10, Vers 10, das Leben im Überfluss. Und Matthäus 6, Vers 33, trachtet zuerst und den Rest wird er hinzufügen. Es gibt keinen Mangel an keiner einzigen Kleinigkeit. Was kostet das? Steht in Offenbarung 22, Vers 17, lasst uns das gemeinsam lesen. Und der Geist und die Braut sagen, komm. Und wer es hört, der sage, komm. Und wen dürstet, der komme. Und wer da will, der nehme das Wasser des Lebens geschenkt. In anderen Übersetzungen heißt es umsonst. Geschenkt. Das Leben und die Fülle, alles, was wir wissen, geschenkt. Zusammenfassend können wir sagen, Angebot und Nachfrage. Das Angebot passt nicht immer zu unserem Fleisch, aber es ist vollkommen, das Angebot, was wir vom Herrn kriegen. Das Angebot des Widersachers führt zum Tod. Und gibt es eigentlich nur um einen Preis. Anfechtung und Versuchung sind Themen, die die Ausgewogenheit unserer Bedürfnisse berühren, antippen, sodass wir unsere Bedürfnisse immer überprüfen müssen oder uns vom Herrn überprüfen lassen sollten und überlegen sollten, wie wir sie in ausgewogenes Verhältnis bekommen, sodass wir in der Lage sind, beständig uns aus der richtigen Quelle zu bedienen. Wir wollen das, was man dazu auch beten könnte, nämlich in Psalm 139, nochmal lesen. Das ist ein hilfreiches Gebet. Psalm 139, 23, 24 kennen wir alle. David hatte diese Sehnsucht, die uns bei dem Thema auch hilft. Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erfahre, wie ich es meine. Und sieh, ob ich auf bösem Weg bin. Und leite mich auf ewigem Weg. Amen.